Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert willkommen zu Pazifismus im Theater. Dazu ein samischer Künstler aus Norwegen, der jedem die Freiheit gibt, sich selbst zu definieren. Ein Gespräch anlässlich des 7. Oktober über Antisemitismus im deutschen Kulturbetrieb und ein positives Beispiel von gelingendem sozialen Wohnungsbau und kreativen spanischen Architekten. Sowie Künstlerinnen, die auf ein Dilemma hinweisen, wie schwer es ist, im Kunstbetrieb mitzuhalten, trotz Care-Arbeit. Das alles hören Sie in dieser Sendung. Beckmann, 25. In der deutschen Nachkriegsliteratur ist er wohl der berühmteste Kriegsheimkehrer. Wolfgang Borcherts Drama Draußen vor der Tür erzählt davon, dass er sich in der Elbe das Leben nehmen will. Der 25-jährige Autor schrieb dieses Manifest des Pazifismus im Jahr 1947. Der Erfolg war sofort da. Offenbar hatte Borchert einer gesamten Generation aus dem Herzen gesprochen. Er starb einen Tag vor der Uraufführung an einer alten Erkrankung aus dem Krieg. Das Schauspielhaus Düsseldorf gibt Draußen vor der Tür jetzt in der Regie von Adrian Figueroa. Dorothea Markus darüber, was uns Wolfgang Borcherts Pazifismus heute sagen kann.
Da steht er, allein im Dunkeln der gewaltigen Bühne, hinter einem Gasevorhang, beobachtet nur von einem Straßenkehrer. Beckmann, gespielt von Raphael Gehrmann, ist hager, kahlgeschoren mit Bürstenhaarschnitt, trägt langen Soldatenmantel und ein groteskes Brillengestell. Einsamer könnte ein Mensch wohl nicht sein, als direkt aus dem Grauen des Krieges zurückgekehrt.
Beinahe zu dicht am Wasser steht er da. Das ist verdächtig. Das ist einer von der großen grauen Zahl derer, die keine Lust mehr haben, die den Laden hinwerfen und nicht mehr mitmachen. Merkwürdiger Fall.
Doch endet der Sprung ins Wasser mit dem Tod oder mit einem neuen Leben? In der Inszenierung von Adrian Figueroa sehen wir den Fallenden in einer riesigen Videoprojektion langsam auf uns zukreiseln. Das Folgende könnte auch ein auf knapp 2 Stunden gedehnter letzter Moment sein. Oder die Innenschau einer posttraumatischen Belastungsstörung. Immer wieder wird um Hoffnung gekämpft. Etwa als sich Beckmanns alter Ego zu ihm gesellt. Sein positives Überlebens-Ich. In Düsseldorf ist die Schauspielerin Sonja Beiswenger der Ja-Sager und Optimist, die genauso aussieht wie Beckmann und sich resolut abrackert, um zu zeigen, wofür zu leben sich lohnen könnte.
Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten da oben. Du bildest dir ein, du hättest schon genug mitgemacht. Wie alt bist du?
25.
25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann? Was kannst du denn nicht mehr?
Alles.
Hoffnung könnte auch in der Liebe liegen, als ihn eine engelshafte Gestalt, gespielt von Pauline Kästner, blond und weiß gekleidet von der Straße aufsammelt, trotzig gegen die Trauer argumentiert.
Du siehst so wunderbar traurig aus in der weiten Jacke, du abends graues Gespenst. Sag, was damit etwas da ist. Spürst du nicht, wie grauenhaft still es ist? Morgen liegen wir vielleicht schon weiß und dick im Wasser, mausestill und kalt, aber heute sind wir doch noch warm Fisch.
Wenn er nicht sofort wieder von den Erinnerungen überfallen würde.
Du, was ist denn?
Ich habe das, glaube ich, werde ganz sachte, sachte verrückt. Da, ich habe das Gefühl, dass da ein Mann steht. Die ganze Zeit schon ein großer Mann, ein Riese. Er kommt immer näher, der Riese mit einem
Bein. Und da schlagen Beckmanns innere Dämonen zu, schwärzt sich das Gesicht des Engels, versinkt das rettende Zimmer. Irena Schicketanz hat ein gruseliges Bühnenbild geschaffen. Dunkle, bewegliche Wohnkästen heben und senken sich, werden zu engen Gassen, Schluchten, labyrinthischen Albtraumlandschaften. Die Videobilder verwandelt dazu Gesichter in Fratzen und Zerrbilder wie im Horror-Computer-Game. Von Tür zu Tür geht es in diesem psychedelischen Adventskalender des Grauens. Erst zum feisten Oberst inmitten ausgestopfter Tiere, Jagdgewehren und Schweinskopf. In beklemmender deutschnationaler Nazi-Kontinuität.
Jetzt reden Sie mal nicht so unmännliches Zeug. Und was wollen Sie von mir?
Die Verantwortung. Ich bringe Ihnen die Verantwortung zurück. Haben Sie alles vergessen?
Wobei Borcherts Text von 1947 nur Verantwortung für deutsche Opfer einfordert. Von den Verbrechen der Nazizeit ist hier nur am Rande die Rede. Und weiter geht es vorbei am Kabarettdirektor, der die Kunst neu und erinnerungsfrei wieder aufbauen will, vorbei am Elternhaus, das nun von einer ignorant gehässigen Nachbarin bewohnt wird. Beckmann will sein positives alter Ego loswerden und trägt es doch auf dem Rücken. Es kämpfen die Konzepte und über allem steht die Frage, wie ist es Menschen möglich, weiterzuleben? Doch diese Worte verhallen.
Ich soll weiterleben, sagst du. Dieses Leben, Leben, dann sag mir auch wozu, für wen, für was?
Für dich.
Doch diese Worte verhallen. Am Ende spricht der einsame, hoffnungslose Beckmann in riesenhafter Großaufnahme zu uns. Sein alter Ego ist verschwunden, der Tod hat gewonnen. Beckmanns Schicksal ist besiegelt, jede Hoffnung verschwunden. Auch das letzte pazifistische Manifest von Borchert, ein noch auf dem Totenbett geschriebenes gewaltiges Nein zum Krieg, taucht nur noch im Programmheft auf. Und so wird der beeindruckende, verstörende Theaterabend in Düsseldorf zum Psychogramm einer verlorenen Menschheit.
Sagt Dorothea Markus über Adrian Figueroas Inszenierung von Draußen vor der Tür. Die Sichtweise der Indigenen auf prägende europäische Mehrheitsmeinungen ist oft unbequem. So auch im Werk des samischen Künstlers Juha Nango. Er lebt im norwegischen Tromsø, unweit des Polarkreises oder sogar weit oberhalb des Polarkreises und wird jetzt nach seinen Interventionen auf der Documenta 14 im Sprengelmuseum Hannover gezeigt. Juha Nango ist der aktuelle Kurt-Schwitters-Preisträger und hat als Architekt für Hannover eine große Skulptur geschaffen. Dabei geholfen hat ihm ein multikulturelles Handwerkerkollektiv. Leute, die traditionelle Kulturtechniken wie die des nomadischen Volkes der Samen noch drauf haben. Agnes Bürich hat sich die neueste Installation des Norwegers angeschaut.
Das Handwerk spielt in den neuen Werken von Juha Nango eine wichtige Rolle. Im Außenbereich des Sprengelmuseums legen zwei Männer letzte Hand an Hölzer und Bleche an. Der eine ist ein Bootsbauer aus der Nähe von Tromsø in Nordnorwegen, wo auch die Sami zu Hause sind. Der andere ist Schmied mit Verbindungen zur Kultur rumänischer Sinti und Roma. Kulturtechniken indigener Völker wieder ins Spiel zu bringen, sei Juha Nango wichtig, sagt Kuratorin Karina Plath, genauso wie das Miteinander.
Seine Installationen kommen eigentlich immer aus einer bestimmten Gemeinschaft heraus und werden auch da wieder eingespeist. Das berühmteste ist vielleicht Girje Gumpi. Das ist so eine mobile Bibliothek, die er auch 2023 auf der Architekturbiennale gezeigt hat. Und das ist eine Bibliothek, die Schriften über Architektur der Sami vereint. Und das ist eigentlich wie ein Wohnwagen, der zur Bibliothek umgebaut wird und jeder kann das benutzen. Und es gibt dann immer Leute, die dann auch wieder mit Büchern ankommen und die wächst.
We're building a movie screen.
Oh, awesome.
In Hannover ist es, ganz nach Schwitters Art, ein Kosmos, der sich aus verschiedensten Dingen zusammensetzt. Über 5 Bildschirme flimmern Sendungen, in denen Juha Nango über Themen wie Architektur und Nomadentum spricht. Bunte, weite Röcke von Roma-Frauen liegen da neben gehobeltem Holz und gegerbten Rentierhäuten. Ob er selbst aus einer Familie von Rentierzüchtern stammt, das hält der 1979 in Alta in Nordnorwegen geborene Künstler für eine problematische Frage. Jeder Sami dürfe sich selbst erfinden.
Wenn wir über Identität sprechen, geht es im Grunde darum, einen Raum für alle zu schaffen, in dem wir als Gemeinschaft zusammenleben können und jeder die Freiheit hat, sich selbst zu definieren. Das gilt sowohl für die Frage, wie ich meine sexuelle Identität beschreibe, aber auch beim Thema Minoritäten. Minderheiten werden leicht bloßgestellt, wenn Menschen mit Mehrheitsidentität Erklärungen fordern und das in den Kategorien, die sie gewohnt sind.
Ein schönes Sinnbild, das zum Nachdenken anregt, ist da die grob gehauene große Holzleiter, die im zweiten Raum an der Wand lehnt. Sie reicht bis unter die Decke und führt doch nirgends hin. Die alte Kategorie, dass sich mit ihr irgendetwas erreichen lässt, gilt hier nicht. Ist es die Aufforderung, alte Zuschreibungen zu überdenken? Sich in neue Bereiche künstlerischen Gestaltens vorzuwagen und so künstlerische Gattungen zu verbinden, gehört jedenfalls zu den Kriterien für die Vergabe des Kurt-Schwitters-Preises. Die Inspiration dafür kommt bei Juha Nango aus zwei Welten.
Ich war schon immer sehr künstlerisch veranlagt und gleichzeitig ein etwas hyperaktiver Junge. Es ist vielleicht eine Art Kombination verschiedener Dinge, die dazu geführt hat, dass ich schließlich Kunst und Architektur studiert und einen Abschluss in Architektur gemacht habe. Vermutlich, weil es mir gut gefallen hat, mich mit Architektur zu beschäftigen, weil das auch eine gewisse praktische Dimension hat.
Im Außengelände hat Bootsbauer Arne Therese Säter mit einer Handsäge Holzbretter getrennt. Oben im ersten Ausstellungssaal steht bereits ein handwerklich bearbeitetes hölzernes Dreibein aus Eichenholz, das weit hinaufreicht. Ist es ein Gerüst für ein Zelt, eine Skulptur? Eindeutigkeit bei vielen Objekten kann nur jeder und jede für sich selbst herstellen,
sagt Agnes Bührig über das Werk des samischen Künstlers Juha Nango, der im Sprengelmuseum Hannover ausstellt. Ende der Nacht auf morgen ist es ein Jahr her, dass die Terroristen der Hamas einen Großangriff auf Israel verübt haben. Er forderte 1205 Opfer. Allein beim Überfall auf das Nova Musikfestival wurden 370 junge Menschen ermordet. Israel geht seit dem Großangriff der Hamas massiv militärisch im Gazastreifen vor. Geschätzte Opferzahl hier 41.800 Menschen. Dazu die neue Gewalt im Libanon. Was wir bis heute sehen seit dem 7. Oktober, Blumenmeere auch vor Synagogen in Deutschland und ein Riss, der durch den hiesigen Kulturbetrieb geht, wenn es um Antisemitismus geht. Da gibt es eine Art stillen Boykotts, vor allem israelischer Künstler. Und daneben offene Aktionen und lauten Protest etwa gegen die Oberhausener Kurzfilmtage. Kurz vor der Sendung konnte ich sprechen mit der Autorin, Dramaturgin und Kulturwissenschaftlerin Stella Leder, Enkeltochter des DDR-Schriftstellers Stefan Hermlin. Sie ist Publizistin in der Jüdischen Allgemeinen und Geschäftsführerin des Instituts für Neue Soziale Plastik, das den Antisemitismus im hiesigen Kulturbetrieb genau beobachtet. Ich habe Stella Leder zum vermuteten stillen Boykott gefragt, ob denn nun jüdische Künstler in den vergangenen 12 Monaten weniger nach Deutschland eingeladen wurden?
Ja, wir haben dazu Hinweise. Also im Prinzip seitdem ungefähr 2016, 2017 das BDS-Netzwerk in Deutschland Fahrt aufgenommen hat. Seitdem bekommen wir immer wieder Hinweise, dass es Kulturinstitutionen gibt, die keine israelischen Künstler mehr einladen. Und wir bekommen auch immer wieder Anrufe und so Hilferufe beim Institut für Neue Soziale Plastik von einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, zum Beispiel, dass die bei Bewerbungsverfahren noch nicht mal zum Gespräch eingeladen werden, obwohl sie eigentlich qualifiziert sind. Das sind alles Hinweise und da das eine Menge Hinweise sind insgesamt, liegt dieser Verdacht sehr, sehr nahe.
Offener Antisemitismus als Motiv wird es ja da wohl kaum geben, als Begründung. Geht es vielleicht auch beispielsweise um die Sicherheit bei Veranstaltungen? Was meinen Sie zu den Begründungen?
Ich glaube, es geht um eine Vielzahl von Gründen. Also das eine ist, dass wir schon Beispiele vorliegen haben von Findungskommissionen, die dann israelische Künstler, die sich bewerben, nicht in die Bewerbungsgespräche einladen. Und wo wir bei den Findungskommissionen sehen, dass die Mitglieder der Kommissionen israelfeindliche offene Briefe unterzeichnet haben. Ja, also das sind mehr oder weniger offensichtliche Fälle. Mein Eindruck von der Arbeit mit Kulturinstitutionen ist aber tatsächlich auch, dass gerade nach dem 7. Oktober es Institutionen gibt, die überfordert sind, gerade aufgrund dessen, was in den letzten Monaten auch an Störaktionen passiert ist und die einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen können, beziehungsweise die sich das einfach nicht zutrauen, da zu agieren und die jetzt im Moment oder in den letzten Monaten dann erstmal sagen, okay, das sitzen wir jetzt erstmal aus, bis sich das wieder beruhigt.
Meinen Sie da sowas wie Proteste im Hamburger Bahnhof in Berlin?
Ja, genau. Im Hamburger Bahnhof gab es so eine Aktion. Es gab auch in der Staatsbibliothek in Berlin im November also eine wesentlich kleinere Aktion, aber auch sowas. Es gab es auch im Bereich der Kunsthochschulen, zum Beispiel in der UdK. Also es gab an ganz vielen Stellen so Störaktionen, die mehr oder weniger groß waren und die eben die Institutionen auch damit konfrontieren, was haben wir eigentlich hier für Sicherheitsmaßnahmen, wann greifen wir durch, was lassen wir noch zu, weil das irgendwie legitimer Protest ist und wann wird es antisemitisch. Und das sind Fragen, die sich Kulturinstitutionen vor dem 7. Oktober so nicht gestellt haben oder jedenfalls die meisten haben das nicht getan. Und das heißt dann natürlich in dem Moment, wo das dann passiert, brauchen die erstmal Zeit, um zu überlegen, was machen wir denn da und was ist unsere Haltung dazu.
Gibt es dann, bei Einladungen an Künstler aus Israel gibt es ja nach wie vor jetzt besonders den Trend vielleicht, regierungskritische Künstler aus Israel einzuladen, also die gegenüber dem Staat oder der Regierung Israel kritisch gegenüber eingestellt sind?
Ja, das gibt es. Auch das ist ein Phänomen, das es seit Jahren gibt. Jetzt muss man sagen, es ist ein Charakteristikum generell, würde ich denken, von Künstlerinnen und Künstlern, ihre Regierung zu kritisieren. Das heißt, das ist jetzt noch nichts Besonderes und das ist natürlich auch nichts, was man irgendwie, also natürlich kann man das machen. Was auffällig ist, ist, dass es so eine Zuspitzung gibt. Ja? Also auch in Israel arbeiten Künstlerinnen und Künstler mehrheitlich nicht unbedingt politisch, sondern zu ganz vielen unterschiedlichen Themen in ganz vielen unterschiedlichen Formen. Und was man aber hier sieht sozusagen in der Rezeption ist, dass die israelische Kunstszene reduziert wird auf diesen Aspekt der Kritik an der Regierung.
Ist denn bei Ihrer Übersicht, die Sie haben, das in allen Kunstsparten gleich?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also es ist auffällig, dass in allem, was, sage ich mal, zeitgenössische Kunst ist, also egal, ob das jetzt bildende Kunst ist, Film, Theater, Tanz, da ist es sehr viel mehr vorhanden als zum Beispiel in Institutionen, die mit kanonischen Werken umgehen oder die klassische Musik machen. Aber alles, was so in der Gegenwart läuft, inklusive dem popkulturellen Bereich, Kreativwirtschaft, da sehen wir das sehr viel. Und dann wiederum auch in diesen Bereichen in Abstufung. Der popkulturelle Bereich ist sehr, sehr aktivistisch. Auch der Bereich der bildenden Kunst ist sehr, sehr aktivistisch. Es gibt diese Dinge auch im Theater, aber etwas weniger. Also man sieht schon starke Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten und Formen.
Stella Leder, wie begehen Sie den 7. Oktober persönlich?
Ich gehe zur zentralen Gedenkfeier hier in Berlin und wir haben auch abends im Büro nochmal eine Zusammenkunft mit Kolleginnen und Kollegen.
Stella Leder vom Institut für Soziale Plastik aus Anlass des 7. Oktober. Die Wohnungsnot ist groß in Deutschland wie auf den Balearen. Die Massendemonstrationen dieses Jahr in Palma de Mallorca waren gegen ein zu viel an Touristen gerichtet. Dort werden, wie beispielsweise auch in Berlin, viele Mietwohnungen in lukrativere Ferienwohnungen umgewandelt. Inzwischen leben auf den Balearen rund 2.500 Einheimische in Zelten oder Wohnmobilen. Aber es tut sich was. Im Positiven. Das Programm für einen nachhaltigen sozialen Wohnungsbau funktioniert auf den Mittelmeerinseln. Es setzt auf regionale Baustoffe und viele Innovationen engagierter Architekten. Klaus Englert stellt es vor.
Wegen des dramatischen Wohnungsnotstands setzte sich die balearische Regionalregierung schon 2019 das Ziel, mehr preiswerten, nachhaltigen und guten Wohnraum auch für die unteren Einkommensschichten zu schaffen. Zentral ist zudem ein möglichst autofreies Wohnumfeld. Die für das Programm zuständige Regierungsbehörde nennt sich Instituto Balear de la Vivienda, kurz IBAVI. Sie ist dem Verkehrs- und Wohnungsministerium der balearischen Regierung angegliedert. Die Behörde engagiert sich für innovative Wohnungsprojekte mit regionalen Materialien und Techniken. Sie lobt Architekturwettbewerbe mit hochqualifizierten Teams aus. Der Spanier Enrique Soberano, Architekturprofessor an der Berliner Hochschule der Künste, sagte kürzlich über die IBAVI-Architekten:
Die Architekten sind der nachhaltigen Architektur verpflichtet. Sie beziehen alles mit ein: die Landschaft, den Boden, das Bauen, lokale Baumaterialien, regionales Handwerk und sozialen Wohnungsbau.
Kürzlich gaben einige der Architekten der spanischen Denkmalbehörde ein Interview. Darin plädieren sie für eine Erneuerung der balearischen Wohnungsarchitektur, für einen verbesserten Standard bei den Sozialwohnungen. Weil die neue rechte Regierung Druck auf sie ausgeübt hat, um die IBAVI-Erfolge für sich umzumünzen, wollen sie anonym bleiben.
Wir verwenden die Techniken unserer traditionellen Architektur weiter. Deswegen entscheiden wir uns für regionale Materialien. Auf Mallorca ist das der Maresstein, Lehm, Holz und das Neptungras aus dem Meer.
Der Ibavi baut ganz unterschiedliche Sozialwohnungen. Allen gemeinsam ist, sie besitzen Innenhöfe zur besseren Durchlüftung, niedrige Energiekosten, unterdurchschnittliche Miete und eine außergewöhnliche Qualität. Bis 2019 konnte man auf den vier Baleareninseln 1753 moderne Sozialwohnungen errichten. Von der Großstadt Palma de Mallorca bis hin zu Dörfern wie Son Servera im kleinen und großen Maßstab. In den nächsten Jahren möchte der Ibavi die Zahl auf 3000 Wohneinheiten steigern. Ibavi-Techniker José Manuel Menéndez ist auf Ibiza im ständigen Kontakt mit den Bewohnern.
Für den Ibavi gilt, wir unterstützen Familien mit geringem Einkommen, Menschen mit Gehbehinderung, Menschen, die unter schwierigen Arbeitsbedingungen und Familienverhältnissen leiden. Unsere Wohnungsangebote gleichen diese Verluste aus.
Die Mieter, wirtschaftlich benachteiligte Familien und Singles wissen die Angebote zu schätzen. Für deren Bau wurde hauptsächlich Marais-Kalksandstein von der Insel verwendet. Er bewirkt eine thermische Dämmung und einen Ausgleich von kalt und warm. Des Weiteren dient Seegras von der Küste zur Außendämmung der Häuser.
Dadurch sinken die Emissionen im Lebenszyklus der Häuser um 90%. Wegen der eingesetzten Materialien reduzieren sie sich während der Bauzeit um 60%.
Der Ibavi steht für eine neue Baukultur auf den Balearen. Enrique Soberano meint, jedes Land solle dieser Strategie mit Blick auf die eigenen Ressourcen folgen. Das Wohnungsprogramm der Bundesregierung, das den Bau von 100.000 neuen Sozialwohnungen und insgesamt 400.000 bezahlbaren und klimaneutralen Wohnungen vorschreibt, hätte auf den Balearen ein Vorbild. Es ist ökologisch, sozial und wirtschaftlich.
Klaus Englert über zukunftsweisendes Bauen auf den Balearen. Es ist gerade die Phase, in der Ankündigungen von massiven Kürzungen im Kulturbereich verarbeitet werden müssen. Protest läuft nicht nur im Rundfunkbetrieb, auch in der freien Kunstszene wird gewarnt. Etwa von Netzwerken, die sich für die Vereinbarkeit von Kunstproduktion und Care-Arbeit einsetzen. Es stehen Fördergelder auf dem Spiel. Seit dem kommenden Etat von Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Bereich der freien Künste der Rotstift angesetzt wurde. Laut Fair Share, einem Bündnis für mehr Gleichstellung im Kunstbetrieb, sind jetzt besonders bedroht Arbeitsstipendien und Projektmittel der Stiftung Kunstfonds. Wen es da höchstwahrscheinlich trifft, Tima Hammesfahr mit einer Recherche.
Wenn Künstlerinnen Kinder kriegen oder für Angehörige sorgen, wird es oft eng. Sie haben weniger Zeit im Atelier, können seltener Residenzstipendien antreten oder Vernissagen besuchen, die meist abends stattfinden. Die Folge? Weniger Ausstellungen, weniger Verkäufe, eine geringere Produktivität und Lücken im Lebenslauf. Die Künstlerin Anna Schölz fordert ein sogenanntes Wiedereinstiegsstipendium, das Eltern- und Betreuungszeiten berücksichtigen soll.
Wir fordern die Einführung von bundesweiten Wiedereinstiegsstipendium für Künstlerinnen mit Care-Aufgaben. Unser Vorschlag wäre zum Beispiel, dass die Stiftung Kunstfonds jährlich 10 Stipendien dieser Art vergibt, mit monatlich 3.000 Euro und mindestens 12 Monaten Laufzeit.
Bei der Stiftung Kunstfonds reagiert man verhalten auf die Forderung. Geschäftsführerin Karin Lingel.
Wenn wir von unseren im nächsten Jahr wahrscheinlich nur gut 40 zur Verfügung stehenden Stipendien, 10 für ein Sonderprogramm, für ein Wiedereinstiegsprogramm reservieren, dann fürchte ich, werden wir beispielsweise andere wichtige Aspekte nicht mehr in entsprechendem Ausmaß fördern können.
Denn den 6 Bundeskulturfonds drohen 2025 massive Kürzungen. Der Stiftung Kunstfonds, dem Fördertopf für die bildenden Künste, stehen dann statt 5,25 Millionen Euro nur noch 2,9 Millionen Euro zur Verfügung.
Wenn die Kürzung tatsächlich so wie im Moment noch im Raum steht, kommt, werden wir 2 von unseren 4 Förderprogrammen für bildende Künstlerinnen und Künstler ersatzlos streichen müssen. Und die beiden, die entfallen werden, sind Soloprojektförderungen für einzelne Künstlerinnen und Künstler und das Programm für Publikationen.
Auch die zwei verbleibenden Förderprogramme würden reduziert. 40 Arbeitsstipendien statt 80. Das Plattformprogramm, das innovative Projekte fördert, würde auf ein Drittel schrumpfen. Das Bündnis Fair Share, mehr Sichtbarkeit für Künstlerinnen, hatte Politikerinnen und Entscheider aus der Kunstszene Ende September ins Berliner Gegenwartsmuseum Hamburger Bahnhof zu einem parlamentarischen Frühstück eingeladen, in Kooperation mit weiteren Initiativen. Für die Veranstaltung sind viele von ihnen extra angereist, aus Hamburg, München oder Freiburg. Eine von ihnen, Anna Schölz von Kunst und Kind München.
Unsere Erfahrung zeigt, dass gerade die Förderungen, die dann auch frauenspezifisch sind und auch noch in der Kunst, sind sie oft ganz unten in den Prioritäten.
Die Bundestagsabgeordnete Avid Tesfayesus von den Grünen, Obfrau des Ausschusses für Kultur und Medien, hält die Forderungen für mehr Gleichstellung im Kunstbetrieb für berechtigt und zeigt sich besorgt.
Wenn weniger Geld da ist, ist es natürlich schwieriger, allen gerecht zu werden. Aber natürlich ist das Thema Gleichstellung nicht deshalb verschoben auf die nächsten Jahre.
Schützenhilfe kommt unerwartet auch von anderer Seite. Die Galeristin Lucia Kaufmann von der Galerie Hühle in Hamburg will sich mit der Care-Szene vernetzen.
Auch für mich als Galeristin ist es schwer, mit zwei Kindern Kulturarbeit zu machen. Meine Kollegen oder Konkurrenten in Hamburg sind alles Männer um die 70. Und dann muss ich verteidigen, warum müssen Vernissagen immer abends sein? Habe ich einen Vernissage vormittags gemacht? Viele meinten, es würde nicht funktionieren. War gar kein Problem. Man kann auch morgens Sekt trinken.
Hauptsache, es werden auch rote Punkte geklebt. Warum die Kulturkürzungen vor allem Künstlerinnen treffen? Ein Beitrag von Tina Hammesfahr war das. Auch in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es um die Frage, wie viel Geld in der Kulturförderung, Beispiel Literaturbetrieb, verbleibt.
Ja, das Deutsche Pen-Zentrum hat in der letzten Woche schon beklagt, dass die staatliche Unterstützung für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller im nächsten Jahr um knapp 30% gekürzt werden soll. Konkret betroffen sei das sogenannte Writers-in-Exile-Programm des Pen-Zentrums. Außerdem gäbe es Pläne, das Programm in Zukunft von anderen Kultureinrichtungen betreuen zu lassen. Da scheint tatsächlich etwas dran zu sein, denn ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte heute auf Anfrage, das Programm solle angesichts der vielen weltweiten Krisen weiterentwickelt und breiter aufgestellt werden. Konkret heiße das, dass das Ministerium in den kommenden Monaten mit Literaturhäusern und Organisationen, die Künstlerresidenzen und Stipendien vergeben, darüber sprechen will, von der Akademie der Künste bis hin zum DAAD und dem Goethe-Institut. Es solle aber sichergestellt werden, sagte das Ministerium, dass 2025 mindestens so viele Stipendien für Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Exil vergeben werden wie 2024. Prominente Künstlerinnen und Künstler mobilisieren vor allem jüngere Menschen zur Teilnahme an den US-Präsidentschaftswahlen. Mitte September hatte sich zum Beispiel Superstar Taylor Swift für die Wahl von Kamala Harris ausgesprochen und ihre Fans aufgefordert, sich politisch zu informieren und für die Wahl registrieren zu lassen. Für Trump engagieren sich aktuell der Rockmusiker Kid Rock und Wrestling-Legende Hulk Hogan. Nach Einschätzung von David Sirakov, dem Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, ist der Einfluss von Künstlern auf den Wahlausgang aber begrenzt. Dem evangelischen Pressedienst sagte er heute, größeres Gewicht hätten zum Beispiel Multimilliardäre, wie Elon Musk, der Besitzer der Plattform X ist, der den Republikaner Donald Trump unterstützt. Spätestens seit sich der Sänger Frank Sinatra im US-Präsidentschaftswahlkampf 1960 für John F. Kennedy stark gemacht habe, setzten aber Demokraten und Republikaner in ihren Kampagnen auf den Werbeeffekt von Celebrities. Dabei unterstützten die meisten aktuell Kamala Harris. Der Film Intercepted der ukrainischen Regisseurin Oksana Karpowitsch ist mit dem Friedensfilmpreis Osnabrück ausgezeichnet worden. Das Preisgeld beträgt 15.000 Euro. Die Jury findet, Intercepted dokumentiere unaufgeregt die Verheerung des Krieges in der Ukraine und die Leiden der Menschen. Er gebe einen einzigartigen Einblick in die Komplexität und das Innenleben von Menschen, die von Invasion und Krieg betroffen seien. Die Grünfläche südlich der neuen Nationalgalerie in Berlin, die heißt von heute an Josephine Baker Garten. Die Künstlerin, Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin hat einen engen Bezug zu Berlin. 1926 wurde ihr erster Auftritt in der Stadt vom Publikum hymnisch gefeiert. Sie trat dort immer wieder bis zum Ende der 60er Jahre auf. Sie war in Paris Teil des Widerstands gegen das Naziregime und Bürgerrechtsaktivistin, die sich für die Rechte Schwarzer einsetzte.
Gleich die Information am Abend mit Petra Enzminger. Auch dort ein Thema, das Gedenken an den 7. Oktober. Hier bei Kultur heute sagt danke fürs Zuhören Henning Hubert.